Ja, wir gehen heute mal in das 40. Kapitel des Propheten Jesaja. Und da heißt es ganz am Anfang, tröstet, tröstet mein Volk. Was das heißt im geschichtlichen Zusammenhang, was das heißt für uns hier heute in der Seufertstraße und was das überhaupt mit Advent zu tun hat, das wollen wir gerne hören. Ich hoffe, wir wollen es gern hören. Tröstet, tröstet mein Volk. Als ich noch klein war, also ich bin ja immer noch klein, aber ich meine, als ich noch ein kleiner Junge war und ich hatte etwas ausgefressen und war frech, dann nahm ich meine Mutter und sperrte mich in ein dunkles Zimmer und schloss die Tür ab, ein Zimmer ohne Licht. Man mag heute über diese Erziehungsmaßnahmen die Nase rümpfen, aber ich weiß, meine Mutter hat es gut gemeint. Sie hat das Beste getan, von dem sie wusste. Ich dann in dieser Dunkelkammer schrie. Nicht so sehr vor Angst vor der Dunkelheit, als vielmehr aus Zorn, dass ich natürlich ungerecht behandelt worden bin. Irgendwann ging die Tür wieder auf. Ein Lichtstrahl fiel in dieses dunkle Zimmer und meine Mutter stand da und redete mit mir freundlich und liebevoll. Und mein erster Gedanke war, nein, jetzt gehe ich nicht raus, ich bleib hier. Bis sie dann doch mein Herz erweicht hatte und ich rausging und sie mich tröstete. Genau so ähnlich ist die Situation hier, die am Anfang des 40. Kapitels von Jesaja beschrieben wird. Genau das ist die Situation. Deshalb schauen wir uns mal an, was sie denn ist, diese Situation. So ist. Schon? Ja. Ist das okay für euch, wenn wir ein kleines bisschen Geschichte machen? Das ist nur wirklich ganz rudimentär, was da jetzt steht. Eigentlich bräuchte ich einen Zeigestock. Das ist ganz rudimentär, was da steht. Dieser Pfeil, der da runterführt, der soll eine Zeitachse sein. Ach, toll. Das ist wunderbar. Wo drücke ich denn da dran? Ach, ja, ich lasse es mal so. Dieser Pfeil soll eine Zeitachse sein und man sieht gleichzeitig, dass das von Jesaja ausgeht. Das ist also die Prophetie, die sich auf diese ganze Zeit bezieht. Das denkt man am Anfang des 40. Kapitels nicht. Die Zahlen, die dort stehen, das sind Jahreszahlen vor Christus, das sind ungefähre Zahlen, die werden auch von dem einen Autor so und so gesehen, von dem anderen so und so. Ich habe das nur mal dahingeschrieben zur groben Orientierung. Als Jesaja lebte, da wurde schon das Nordreich Israel weggeführt von den Assyrern, in alle Winde zerstreut, aber es existierte noch das Südreich, nämlich Juda. Und das geriet dann in babylonische Gefangenschaft. Davon haben die meisten von uns was gehört. Es wurde weggeführt, deportiert in verschiedenen Phasen, bis bei der letzten Phase der Tempel zerstört wurde, Jerusalem zerstört wurde und ein Großteil Judas nach Babylon, nach Babylonien, das hieß also das heutige Südirak, dort wo Tigris und Euphrat fließen, weggeführt, deportiert wurde. Jesaja sagt das vorher in seinem 39. Kapitel und andere Propheten in noch viel stärkerem Maße, aber Jesaja auch schon im 39. Kapitel sagt diese Gefangenschaft, diese Wegführung in die babylonische Gefangenschaft voraus. Und Jesaja sagt im 40. Kapitel voraus, und darauf bezieht sich auch dieses Wort, tröstet, tröstet mein Volk, dass Juda wieder zurückkehren wird in das gelobte Land, zurückkehren wird nach Juda, zurückkehren wird nach Jerusalem. Das ist der historische Kontext. Und tatsächlich passierte das auch, als 538 der Perserkönig, also die Perser eroberten dann Babylon und der Perserkönig Kyros oder Kyros oder Kores manchmal auch genannt, ein Erlass, wie sagt man, einen Erlass, das Verb, erließ, einen Erlass erließ, dass die Juden wieder zurückkehren dürfen in ihr Land. So, jetzt haben wir die ganz groben historischen Fakten. Was hat das jetzt für eine geistliche Bedeutung? Die Juden bzw. Juda, wie auch vorher Israel, hatten in großem Stil Götzendienst betrieben. Hatten in großem Stil gesündigt gegen die Gebote Gottes. Waren in großem Stil Gott untreu geworden, Gott vergessen geworden, von Gott entfremdet worden. Ich sage jetzt mal, um bei meinem anfänglichen Beispiel zu bleiben, sie waren sehr, sehr ungehorsam und ungezogen. Gott dachte sich eine strenge Erziehungsmaßnahme aus, eine Strafe, und schickte sie in die Dunkelkammer nach Babylon. Und Babylon ist wirklich im geistlichen Sinne eine Dunkelkammer. Denn Babylon steht symbolisch für Rebellion gegen Gott. Wir erinnern uns an die Sprachenverwirrung. Wir erinnern uns an den Turmbau zu Babel. Babylon als Symbol für Rebellion gegen Gott. Als eine Gegend, die eine Schlüsselrolle spielte bei der Entstehung des Götzendienstes. Die eine Schlüsselrolle spielte bei der Entstehung von Zauberei und allen widergöttlichen Religionen. Die Dunkelkammer Babylonien. Gott verbannte sie dorthin. Im Psalm 137 lesen wir, wie schmerzhaft das am Anfang war. Da schreibt der Psalmist: An den Strömen Babels saßen wir und weinten. Wenn wir an Zion gedachten, an den Weiden, die dort sind, hängten wir unsere Lauten auf. Denn die uns dort gefangen hielten in Babylonien, forderten von uns, dass wir Lieder singen, und unsere Peiniger, dass wir fröhlich seien. Sie empfanden es aber als Pein. Wir wissen aber, dass im Laufe der Zeit sich dieser Zugriff der Babylons, diese Ketten, die Babylon den Judäern umgelegt hatte, etwas lockerten, stark lockerten, sodass sich einige der Juden es sich wohl einrichteten in Babylon, dort zu Reichtum kamen, zu Ansehen kamen und zu Wohlstand kamen. Was haben die wohl gedacht über diesen Trost Gottes? Tröstet, tröstet mein Volk. Hatten die Trost nötig? Haben sie gedacht, wir müssten getröstet werden? Sie müssten getröstet werden? Viele aber sind zurückgekehrt dann in das gelobte Land, sind zurückgekehrt in das Land, was Gott ihnen versprochen hatte, sind zurückgekehrt nach Juda, sind zurückgekehrt nach Jerusalem. Darin zeigt sich Gottes großes Erbarmen. Es gibt einen wunderbaren Vers in Jeremia 31, dort heißt es: Ist mir Ephraim, anderer Name für Israel, ist mir Ephraim ein treuer Sohn? Ist er mein Lieblingskind? Denn so viel ich auch gegen ihn geredet habe, jetzt sage ich mal in Klammern, so viel ich ihn auch in die Dunkelkammer eingesperrt habe, so viel er auch frech war und ungezogen war und untreu war und Götzendienst betrieben hat und mir gespottet hat ins Angesicht und mir Schmerzen bereitet hat, bis zum geht nicht mehr und mir Tränen verursacht hat, ich rede mal menschlich über Gott, so will ich doch immer wieder an ihn denken, darum ist mein Herz entbrannt für ihn. Ich muss mich über ihn erbarmen. Ist das ein Begriff Gottes für uns, des Gottes, der sich auch unser erbarmt? Denn darin ist die Liebe Gottes erschienen, dass wir seine Kinder sind. Wir dürfen teilhaben an diesem entbrannten Herz Gottes, an diesem warmherzigen, freundlichen Erbarmen, mit dem er uns tröstet. Darüber hören wir später mehr. Er hat also gesagt, ich will Juda nicht länger in dieser Dunkelkammer Babylon lassen, auch wenn sie gar nicht merken, dass das eine Dunkelkammer ist, obwohl sie gar nicht merken, dass sie wirklich Gefangene sind, einige von ihnen zumindest. Aber sie sind dort in der Finsternis, so wie damals auch die Juden in die Israel in Ägypten in der Finsternis war. So hat Gott sie auch wieder aus Ägypten herausgeführt und hier bei einem sogenannten zweiten Exodus auch wieder heraus aus Babylon zurück. Der sich erbarmende Gott, das ist reines Erbarmen Gottes, das beruht nicht auf Verdienst. Sehen wir uns an, was das genau für ein Trost ist, den Gott hier ausspricht. Hier kommen wir später drauf zu sprechen. Das haben wir jetzt gehört. Gott ist in seinem Erbarmen ein liebevoller, warmherziger Tröster. Schauen wir uns diesen Trost an. Vers 2. Ich lese mal. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihr zu, dass ihr Frondienst vollendet, dass ihre Schuld abgetragen ist, denn sie hat von der Hand des Herrn Zweifaches empfangen für alle ihre Sünden. Die Gefangenschaft ist beendet, sagt Gott seinem Volk. Kommt, ihr dürft wieder nach Hause, ihr dürft zu mir. Eure Fesseln sind gelöst. Ihr braucht nicht mehr in diesem dunklen Loch, in Anführungszeichen, zu bleiben. Ihr könnt zurückkommen. Eure Schuld ist abgetragen. Das heißt so viel wie, ihr habt sie abgesessen. Ihr habt die Strafe gebüßt. Ihr habt dafür bezahlt, für eure Sünden. Jetzt dürft ihr wieder zurück. Und, das ist auch ein Trost, ihr habt Zweifaches empfangen. Ihr habt Zweifaches empfangen. Das bedeutet nicht, dass sie doppelt so viel empfangen haben, wie sie eigentlich verdient hätten. Das bedeutet, dieses Zweifache, ihr habt das volle Maß empfangen. Ihr habt eure Strafe, ich sag's nochmal, ihr habt eure Strafe abgesessen. Und aber noch etwas anderes spiegelt sich in diesem Zweifach wieder. Ich habe das mal bei Matthew Henry nachgelesen. Ich weiß nicht, ob er diesen Ausleger kennt. Der hat die ganze Bibel ausgelegt. Und wunderbar. Und er hat gesagt, in diesem Zweifach, da spiegelt sich auch diese Herzenswärme Gottes wieder. Er vermenschlicht Gott so ein bisschen, indem er sagt, Mensch, ich habe euch vielleicht zu viel zugemutet. Jetzt habe ich euch so lange da eingesperrt. Kommt doch wieder raus. Ich habe euch Zweifaches zugemutet. Mein Erbarmen ist für euch entbrannt. Ihr dürft jetzt nach Hause. Das ist der Trost Gottes. Dieser Trost Gottes, der in Jesaja 40, 2 dem Volk Juda zugesprochen wird, der geht noch weiter in der Zeit. Dieser Trost Gottes, der reicht weit hinaus über diese Befreiung aus Babylonien. Er reicht bis in die Zeit Jesu, er reicht bis in neutestamentliche Zeit, er reicht zu uns heute in die Seufertstraße, er reicht zu dir in dein Leben und er reicht noch weiter bis zur Wiederkunft Jesu, dieser Trost, wo Jesus wiederkommt und alle nach Hause führt, die Juden und die Griechen, um das mal mit Paulus Worten zu sagen, und uns alle zu ihm nach Hause führt in Vollendung. Ich möchte sprechen in dieser Predigt über diese Zwischenzeit. Wir haben davon gesungen. Dahin kommt der Trost Gottes auch. Der Trost Gottes, von dem Jesaja dort redet, der kommt in Jesus Christus. Woher weiß ich? Woher weiß ich, dass Jesaja hier auch von Jesus Christus spricht? Woher weiß ich das? Dass er nicht nur von Babylon spricht. Wir schauen uns die nächsten beiden Verse an. Die kommen genau im Anschluss an Jesaja 2. Die sehen so aus. Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel soll erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade werden und was hügelig ist, zur Ebene. Wir finden diese Worte in Jesaja 40, 3 bis 4 und wir finden sie genauso in Lukas 3, 4 bis 5. Dort werden diese Worte in Lukas von Johannes dem Täufer zitiert und auf Jesus Christus bezogen. Deshalb redet Jesaja hier von Jesus auch. Besonders von ihm, denn in ihm findet dieser Trost eine Vollendung und wird ihn noch in größerem Maße finden. Deshalb sagt Johannes hier auch und Jesaja hier auch, bereitet den Weg des Herrn, ebnet eine Steppe, ebnet in der Steppe eine Straße. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg erniedrigt werden. Will heißen, ja früher, wenn ein König kam, hoher Besuch kam, dann wurden Arbeiter rausgeschickt auf die Straßen zu glätten, um sie zu reparieren, um sie schön zu machen, damit der König einen guten Weg hatte. Sind wir für bereit für das Ankommen Christi? Machen wir ihm einen Weg in unserem Leben, in unserem Herzen? Kann er kommen und unsere Niedrigkeit erhöhen? Unsere Täler glatt machen? Kann er kommen und unsere Arroganz und unsere Hochmut und unsere Vermessenheit glatt rasieren? Abschleifen? Kann er kommen? Sind wir bereit für seinen Trost? Sind wir bereit für seinen Trost? Schauen wir uns den Trost nochmal an. Schauen wir uns an, was dieser Trost, genauso wie er in Jesaja 40, 2 steht, was er uns heute bedeutet, was er uns bedeutet in Jesus Christus. Schauen wir uns das mal an. Nochmal der Überblick, wir haben das eben schon gesehen. Ein dreifacher Trost Gottes. Die Gefangenschaft ist beendet, die Schuld ist abgetragen, Zweifaches wurde empfangen. Genau dieser Trost, der ausgesprochen wurde für die Menschen in der babylonischen Gefangenschaft, auch uns heute hier in der Seufertstraße und in Zukunft, bis Jesus wiederkommt. Die Gefangenschaft ist beendet. Das ist das Erste. Da habe ich schon häufiger drüber gepredigt, über dieses Faktum, dieses geistliche Faktum, dass die Gefangenschaft beendet ist. Wenn wir uns so in der Welt umgucken, dann scheint uns diese Botschaft gar nicht angemessen. Denn viele Menschen leben durchaus im Wohlstand, in scheinbarem Frieden, haben es sich eingerichtet hier in dieser Welt, in dieser Dunkelkammer, in diesem Babylon, haben sich da schön gemacht, sind da zu Ruhm und Ansehen gelangt. Und jetzt kommt man zu ihnen und sagt, ich möchte dich trösten. Wieso? Wieso brauche ich den Trost? Jetzt kommt man zu ihnen und sagt, ich will dich befreien aus der Gefangenschaft. Wieso? Warum bin ich denn gefangen? sagt man auch uns Christen, die Gefangenschaft ist beendet. Die Menschen haben sich eingerichtet in dieser Welt, sie haben sich eingerichtet in unserem Babylon. Hören Sie die Botschaft? Hören wir die Botschaft des Trostes? Eure Gefangenschaft ist beendet? Was ist das für eine Gefangenschaft? Wir sehen es. Wir sehen es gleich. Hier lesen wir aus Hebräer 2. Damit er, nämlich Jesus Christus, durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel, und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Dieses Babylon, in dem wir hier leben, das wird vom Teufel regiert. Auch wenn man das nicht glauben möchte, ob des vielen schönen Scheins und der wirklich vielen schönen Dinge, die es auf dieser Welt gibt und die auch durchaus Gott gewirkt sind und in denen sich auch durchaus noch Gottes Herrlichkeit spiegelt. Dennoch, diese Welt ist in den Händen des Teufels und dieser Teufel hat eine Waffe. Er hat ein Schwert und dieses Schwert ist der Tod. Und alle die, die nicht im Schutz Christi sind und nicht im Schutz Gottes, die hat dieses Schwert getroffen. Dieses Schwert trifft uns nur nicht im Schutz Christi, im Licht Christi, in Christus, in Gottes Schutz. Da sind wir wirklich befreit von diesem Schwert, das dem Teufel noch eine Zeit lang gegeben ist, mit der er alles tötet durch die Sünde. Das Ergebnis der Sünde ist Tod, lesen wir im Römerbrief. Wir reden hier nicht nur vom körperlichen Tod. Davon reden wir auch. Aber dieser Mensch, dieser Körper muss eh sterben, wir bekommen einen neuen. Wir reden hier von einem geistlichen Tod. Und das habe ich schon mal in einer Predigt betont. Wir reden davon, dass der geistliche Tod nicht ein Zustand der Bewusstlosigkeit ist und nicht ein Zustand der Nichtexistenz ist. Wir reden davon, dass der geistliche Tod ein Zustand der Pein in äußerster Distanz von Gott ist. Davon hat uns Christus befreit. Er hat den außer Wirksamkeit gesetzt, der die Macht des Todes hatte, der das Schwert des Todes hatte, nämlich den Teufel. Und er hat uns befreit von dieser Todesfurcht. Liebe Freunde, ich habe immer noch Angst vor dem Tod. Beziehungsweise ich habe immer noch Angst vor dem Sterben. Das ist richtiger gesagt. Ich habe immer noch Angst vor dem Sterben, denn das betrifft meinen Körper, der hier und jetzt lebt. Gott sei Dank, ich werde einen neuen empfangen. Aber ich darf, brauche und muss keine Angst mehr haben vor dem geistlichen Tod. Der Teufel kann uns in Christus nichts mehr anhaben. Unsere Gefangenschaft ist beendet. Das Zweite ist der zweite Trost. Ja, das Bild überschlage ich mal, das ist da hineingerutscht. Die Schuld ist abgetragen. Stellt euch nochmal Juda vor. Die Judäer, daher kommt ja der Begriff Juden, konnten zurückkehren nach Juda, nach Jerusalem. Ihnen wurde gesagt, eure Schuld ist bezahlt, sie ist abgetragen. Ihr habt gebüßt dafür, die Strafe habt ihr abgesessen. Ich habe es eben betont. Doch diese Menschen, die da aus Babylon zurückkamen, hatten ein Problem. Sie haben sich selber mitgenommen. Sie haben sich selber wieder mitgenommen nach Jerusalem. Das ist, als ob man Unkraut abgemäht hat und die Wurzel drin gelassen. Als sie dann in Jerusalem wieder angekommen waren, der Tempel wurde wieder gebaut, die Nehemia hat Jerusalem wieder befestigt und eine Mauer gebaut, Esra war da, um sie geistlich zu stützen und geistlich zu erziehen, und dann war Esra mal am Königshof, weil er dort noch Bediensteter war, und die Juden waren alleine, und kaum sind sie alleine gelassen, da fallen sie wieder in alte Sünden zurück. Obwohl es keinen Götzendienst mehr gab. Aber sie fielen in alte Sünden zurück. Beispielsweise, dass sie sich Frauen aus anderen Völkern nahmen. Beispielsweise, dass sie den Gottesdienst entehrten. Beispielsweise, dass sie den Sabbat entheiligten. Und einiges mehr. Sie fielen in alte Schuld zurück. Ganz einfach, die Wurzel war noch da. Sie hatten sich aus der Gefangenschaft mitgenommen zurück nach Jerusalem und nach Juda. Haben wir es besser mit Christus? Ich denke an dieses Lied in dieser Zwischenzeit. Wir wissen alle, dass wir in so einem Konflikt leben als Christen. So wie Paulus das so schön formuliert im Römerbrief. Nicht was ich will, das tue ich. Sondern was ich hasse, das verübe ich. Wer wird mich befreien von diesem Leib des Todes? Ich danke Jesus Christus, unserem Herrn. Ja, lass uns das anschauen, was das für uns heute bedeutet. Die Schuld ist abgetragen. Direkt zwei Verse. Jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde, das nur als Vorspann, als Information. Aber dann kommt der Zuspruch, Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen seid. Wir sprechen hier von Vergangenheit. Nun aber von Herzen gehorsam geworden seid. Nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden. Ich habe das nochmal in Rot kenntlich gemacht. Ihr waret Sklaven der Sünde. Jetzt seid ihr es nicht mehr. Ihr seid von Herzen gehorsam geworden. Von der Sünde befreit. Setzen wir noch einen drauf mit den nächsten beiden Versen. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist. Damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei. So haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid. Ihr seid von der Sünde befreit. Nicht nur die Schuld ist abgetragen, ihr seid von der Sünde befreit, der Leib der Sünde ist außer Wirksamkeit gesetzt. Euer alter Mensch ist ans Kreuz genagelt. Ist das eure Erfahrung? Ist das meine Erfahrung? Liebe Freunde, ich sündige jede Stunde. Vielleicht jede Minute. Zumindest immer wieder. Ist das meine Erfahrung? Ich bin ein Sklave der Sünde gewesen. Wir müssen hier etwas unterscheiden an dieser Stelle. Gott hat uns befreit von der Strafe der Sünde. Die hat Christus getragen. Er hat uns auch befreit von der Herrschaft der Sünde. Er hat die Herrschaft der Sünde zerbrochen. Hier und jetzt schon. Er hat uns aber noch nicht befreit von der Anwesenheit der Sünde. Lass uns so unterscheiden. Die Sünde ist doch anwesend, solange unser alter Mensch anwesend ist. Aber was hilft uns das? Was bedeutet das für uns ganz konkret, wenn wir jetzt sagen, unser Leib der Sünde ist außer Wirksamkeit gesetzt? Haben wir da was von? Merken wir das? Spüren wir das? Erleben wir das? Ich zeig euch mal was. Wenn ihr das richtig erkennt, dann seht ihr da auf der einen Seite einen so einen Stift, der sichtbar ist, und direkt daneben einen Stift, dessen unterer Teil unsichtbar ist, in derselben Flüssigkeit. Ja, seht ihr so, noch so ein bisschen was anderes? Ich beziehe mich mal auf dieses Bild. Das ist ein interessantes Experiment durchgeführt an der University of Pennsylvania. Diese Universität hat ein sogenanntes Metamaterial entdeckt. Und mithilfe dieses Metamaterials kann man tatsächlich Dinge unsichtbar machen. Noch viel spektakulärer, als man das hier in dem Glas sieht. Darf ich mal etwas ganz burschikos und flapsig daher sagen jetzt? Verzeiht mir das, Jesus Christus ist unser Metamaterial. Gott sieht uns in Jesus Christus. Und wenn er uns in Jesus Christus sieht, dann ist nicht nur unsere Sünde unsichtbar, dann ist sie weg. Dann ist sie ausgerissen. Dann ist sie zerstört, dann ist sie vernichtet, dann ist sie kaputt, dann ist sie nicht mehr wirksam, dann ist der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt. Dann sind wir nicht mehr Sklaven der Sünde. Wenn Gott uns in Christus sieht, dann sieht er uns wie durch so ein Glas. Nur, dass hier der Stift ja noch tatsächlich da ist, das ist ja nur eine Illusion. Aber hier, wenn Gott uns in Christus sieht, dann ist das Wirklichkeit. Der Leib der Sünde ist gestorben. Das ist so ähnlich wie in diesem Bild. Wenn wir im Lichte sind, dann ist das Meer nicht mehr tiefblau oder schwarz. Wenn wir im Lichte Gottes sind, dann ist alles vollkommen. Dann ist alles perfekt. Liebe Freunde, liebe Gemeinde, das ist unsere heutige Adventsbotschaft. Jesus Christus ist schon gekommen in unsere Herzen. Wir lesen das in der Schrift. Christus wohnt durch den Glauben in euch. Der Same der Unvergänglichkeit ist gesät. Durch den Heiligen Geist seid ihr wiedergeboren aus unvergänglichem Samen. Der ist perfekt. Da ist keine Sünde drin in diesem Samen. Da ist kein alter Mensch drin in diesem Samen. Der ist schon in unsere Herzen gesät. Das ist die Adventsbotschaft. Jesus Christus ist schon gekommen. Und er kommt wieder, um alles perfekt zu machen. Aber er ist schon gekommen. In diesem Sinne, der Morgenstern ist schon aufgegangen in unseren Herzen. Darum, liebe Gemeinde, können wir das auch schon im Sinne eines Vorgeschmacks immer wieder erleben, dass Sünde besiegt wird in Christus. Dass unser alter Mensch zurücktreten muss in Christus. Dass wir in Christus Gott gefallen. Das dürfen wir in diesem Leben, hier und jetzt, auch immer wieder erfahren. Und zwar in Christus. Was heißt das? Nur in Christus kann ich das erfahren. Das heißt, im Glauben an Christus. Das heißt, wenn ich mich an den Rockzipfel Christi festhalte. Das heißt, wenn ich alles von Christus erwarte und nichts von mir. Das heißt, wenn ich seine Gegenwart suche und erflehe und erschreie, in Christus gibt es keine Verdammnis. In Christus ist Vergebung. In Christus sind wir rein. In Christus sind wir eine neue Kreatur. In Christus haben wir den Heiligen Geist. In Christus sind wir wiedergeboren aus unvergänglichem Samen. In ihm, da wo wir uns an ihm festhalten und auf ihn vertrauen, dass das so ist, wie er es gesagt hat. Liebe Gemeinde, lasst uns das heute, ich gehe noch mal kurz zurück, deshalb dürfen wir uns als Adventsbotschaft und als vielleicht kleine Adventsermahnung sagen, haltet euch selbst für tot. Haltet euch dafür, dass ihr für die Sünde tot seid. Wir suhlen uns so gerne in unserer Sündhaftigkeit, in unserer Elendigkeit, in unserer Erbärmlichkeit. Wir kokettieren manchmal so gerne mit unserer Sünde. Nirgendwo in der Bibel steht, dass wir auf unseren alten Menschen Acht haben sollen. Hier steht, haltet euch dafür, dass ihr der Sünde tot seid. Das bedeutet nicht, dass wir Sünde vergessen. Das bedeutet nicht, dass wir keine Sündenerkenntnis haben sollen. Die haben wir ja auch nur in Christus. Das bedeutet nicht, dass wir Sünde verniedlichen sollen. Keineswegs, wir sollen sie hassen. Es ist aber eine frohe Botschaft, es ist ein Evangelium. Ihr dürft euch der Sünde für tot halten. Das ist eine Adventsbotschaft. Er ist nämlich angekommen in euren Herzen. Da wohnt er jetzt. Advent ist da. Komme zum Schluss. Wir haben gehört, der Trost Gottes gilt uns auch hier und heute und jetzt, weil unsere Gefangenschaft beendet ist, unsere Schuld abgetragen ist durch Jesus Christus. Und weil wir ein zweifaches Empfangen haben. Christus hat für uns ein zweifaches Empfangen. Einmal den Tod. Alle Sünden, die wir jemals getan haben und jemals tun werden, die hat er empfangen. Deshalb können wir davon auch frei sein. Und was hat er noch empfangen? Die Auferstehung. Einen neuen Leib hat er empfangen. Er hat auch den Heiligen Geist für uns empfangen. Da könnten wir sagen, er hat dreifaches empfangen. Er hat dieses neue Leben für uns empfangen. Ja? Und wenn er in uns lebt, dann lebt in uns dieses neue Leben. Dann haben wir Adventsbotschaft. Und wir haben ein zweifaches, das ist das, wir haben ein zweifaches von ihm empfangen. Ja, das habe ich gerade gesagt. Okay, ja. Lasst uns das beherzigen, einfach. Und mit hineinnehmen in diesen Advent. Und uns daran erfreuen. Amen.